Ja, meine Damen und Herren, freue mich sehr, auch die Zugereisten aus der Türkei und wo noch aus Wien. Einen schönen guten Nachmittag. Ja, ich werde versuchen, das einzuordnen. Er hat es richtig gesagt, Herr Peter. Ich habe erst Pharmazie studiert, dann Medizin abgeschlossen, promoviert über Antikörper in der Medizin, IgE-Antikörper, über Allergien habe ich meine Doktorarbeit geschrieben in Medizin, dann Philosophie bei den Jesuiten und Theologie und ein zweites Mal promoviert in Theologie mit dem Leib-Seele-Problem, was mit unserem Thema zusammenhängt, über psychosomatische Medizin. Könnt ihr mich hören hinten? Ist okay? Gut, danke. Und wenn irgendwelches unklar ist, dürft ihr gleich dazwischen reden.
Ein bisschen höher.
Gut, danke. Und bin dann vor 20 Jahren nach Wien gekommen. Ich komme aus Norddeutschland, mein Vater kam aus Schlesien, Mutter aus Pommern. Also ich habe einen altösterreichischen Hintergrund. Als ich nach Wien kam, habe ich dann gesagt, naja, Maria Theresia war nicht so happy, als Friedrich der Große ihr Schlesien abgenommen hat. Mein Gegenüber zuckte zusammen und sagte, Friedrich den Großen kennen wir nicht. Also Friedrich den Zweiten. Gut. Ich habe dann gearbeitet 15 Jahre für die European Group on Ethics von Wien aus, Europäische Ethikberatergruppe bei Herrn Prodi damals. Ich kenne mich also ganz gut aus, was europäisch diskutiert wird. Habe mich habilitiert in der Moraltheologie mit einem Thema über Stammzellforschung, über Mensch-Tier-Wesen. Das war sehr interessant, es gibt wenig Bücher dazu. Ich wurde dann auch eingeladen zum Deutschen Ethikrat und den Deutschen Bundestag als Sachverständiger. Bin auch hier beim Bundeskanzler in der Bioethikkommission, schon jetzt seit 10 Jahren, in Brüssel in einer Ethikkommission für die europäischen Bischöfe und im Vatikan in einer Ethikkommission vom Papst, wo übrigens auch Herr Yamanaka drin ist, der schon öfter erwähnt wurde, mit seinen iPS-Zellen. Dieser Papst, manche mögen ihn nicht, gerade so aus den etwas konservativeren Kreisen, hat eine neue Akademie aufgesetzt, hat dort Atheisten hineingeholt, Juden hineingeholt, Muslime hineingeholt, auch einen prononcierten Abtreibungsbefürworter, einen anglikanischen Professor aus Oxford und Herrn Yamanaka als großen Naturwissenschaftler, weil er sagt, wir müssen die Welt abbilden und nicht nur die katholische Kirche. Und das ist auch mein Ansatz. Katholos heißt allumfassend und wir sollen Sauerteig sein für die ganze Welt und nicht nur für die katholische Kirche. Also ich habe mir in der Tat das angetan, zu versuchen, das zusammenzufassen, was gesagt wurde. Weiß, dass ich mich mit jedem zweiten Satz in Graubereiche begebe, aber ihr könnt ja dann dazwischen fragen und vielleicht können wir es dann lösen. Wenn man das seriös machen will, braucht man zunächst eine saubere Wissenschaftstheorie. Wir haben bisher naturwissenschaftliche Erkenntnisse gehört. Was machen Naturwissenschaften? Sie messen. Sie messen, was zu messen ist. Sie gehen zum Arzt, der misst Blutdruck, der misst Pulsschlag und Natrium-Kalium-Werte und bestimmt Gene und epigenetische Verschaltungen. Das haben wir alles gehört. Naturwissenschaften, wenn ich das gleich so sagen darf, bringen keine Wahrheit hervor, sondern man kann nur Theorien aufstellen, Hypothesen aufstellen, wie sich das möglicherweise verhält mit der Natur. Und dann macht man Experimente dazu und dann schaut man, ob sie sich als richtig oder als falsch erweisen. Popper hat das Wissenschaftsideal aufgestellt, die Falsifizierbarkeit. Also der Christoph Bock hat eine These, er macht ein paar Experimente und wenn sich das, was er in seiner These formuliert, bestätigt, dann scheint die Theorie richtig zu sein und wenn es falsifiziert wird, scheint die Theorie falsch zu sein. Und so ändern sich halt Theorien. Das nennen wir dann, wenn es große Wandel sind, Paradigmenwechsel. Früher dachte man, die Erde steht im Mittelpunkt, dann konnte Kopernikus bestimmte Sternenkonstellationen nicht mehr richtig berechnen und sagte sich, wie wäre es denn, wenn wir davon ausgehen, dass die Sonne im Mittelpunkt steht und sich die Erde um die Sonne dreht. Und siehe da, er konnte plötzlich die Dinge besser bestimmen. Das nennen wir einen Paradigmenwechsel. Wie trügerisch unsere Erkenntnis ist, sieht man darin, dass wir immer noch davon sprechen, dass die Sonne morgens aufgeht. Die geht aber gar nicht auf. Die steht nämlich still. Und die Erde dreht sich so, dass es so aussieht. Und da sind wir schon bei einem ersten wissenschaftstheoretischen Problem, was ich aber jetzt nicht vertiefen möchte. Ist das, was so aussieht, ist es das auch? Sie halten einen Stock ins Wasser und er sieht gebrochen aus. Ist er jetzt gebrochen oder ist er nicht gebrochen? Also wir brauchen zweierlei. Wir brauchen unsere Augen, unsere Sinne, um etwas zu betrachten. Und wir brauchen Theorien dazu, ob das, was wir sehen, der Wirklichkeit entspricht oder nicht. Und das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, die Wirklichkeit, wie sie ist, werden wir nie erfassen. Das ist ein wissenschaftliches Grundproblem, dass die Wirklichkeit Ungenauigkeiten hat oder Messungenauigkeiten, sodass wir sie nicht genau erfassen können, Heisenbergsche Unschärferelation. Und, was noch interessanter ist, Sie sehen die Welt anders, als ich sie sehe. Ihr seht es da, ihr seht das Pult von dort, ich sehe es von hier. Und so hat jeder seine Welt erstmal. Und wir wissen gar nicht, wie die Welt wirklich ist. Darüber habe ich gerade ein Buch geschrieben, das wird in 14 Tagen rauskommen, nämlich die Wahrnehmung des Einzelnen. Und um den Einzelnen geht es heute. Jeder hat andere Gene und eineiige Zwillinge haben zwar die gleiche genetische Grundstruktur, aber im Laufe des Lebens andere epigenetische Verschaltungen. Also jeder ist einmalig. Das klingt gerade für katholische Ohren ein bisschen eigenartig, weil sie immer gesagt bekamen, die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich möchte den Fokus legen auf den Einzelnen, und zwar religiös, spirituell und das Verknüpfen mit unserem Thema. Also Naturwissenschaften können messen, was zu messen ist. Dazu gehört die Naturwissenschaft, Biologie, Chemie und so weiter, Medizin auch, ist weitgehend Naturwissenschaft. Psychologie ist so ein bisschen dazwischen. Man versucht, Biografien des Einzelnen, seine Ängste, sein Unbewusstes, seine Konflikte anzuschauen und mit anderen Individuen zu vergleichen. Also als Wissenschaft versucht die Psychologie, das Individuelle, was wohl bei vielen Menschen ähnlich ist, miteinander zu vergleichen. Die Soziologie versucht, mehr Gemeinschaften zu analysieren. Und jetzt kommen Philosophie und Theologie. Philosophie, Theologie, wie der Name schon sagt, sind keine Naturwissenschaften. Das heißt, die messen nichts. Der Philosoph hat kein Mikroskop, es sei denn, er ist zufällig zusätzlich Astronom oder so. Also was hat die Philosophie? Sie hat nur die logischen Denkstrukturen. Man soll sich in keine Widersprüche begeben. Und da ist schon ein Problem. Wir haben aus unserer Tradition, aus der griechischen Philosophie, durch die aristotelische Philosophie, immer in Entweder-Oder-Kategorien gedacht. Entweder ist hier etwas schwarz oder weiß. Und heute müssen wir etwas mehr so denken, wie die Asiaten denken, nämlich in sowohl als auch. Das wiederum geht gut mit unserem Gottesbild zusammen. Sowohl ein Gott als auch in drei Personen. Also die Einheit in Verschiedenheit. Ich werde darauf gleich kommen. Wie kann man den Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften erklären? Ich mache es sehr einfach. Ihr Gehirn, das wiegt ungefähr 1,5 Kilogramm. Wenn Sie das Gehirn hier durch die Wand durchdrücken wollen, wird es wahrscheinlich zerquetscht werden. Es gibt Menschen, die wollen mit dem Kopf durch die Wand, aber sie merken, es geht nicht. Aber der Gedanke kann leicht durch die Mauern durch. Sie können jetzt an Ihre Freundin in Australien denken. Also der Geist hat keine Grenzen. Er hat auch keine Ausdehnung. Das hat René Descartes auf den Punkt gebracht. Es gibt ausgedehnte Dinge. Das Gehirn hat eine Länge, Höhe, Breite, Gewicht. Der Gedanke wiegt nichts. Ich frage die Studenten immer, wie viel Kilogramm wiegt Liebe? Sagen sie zu Recht wahrscheinlich, wenn sie mitdenken, eine sinnlose Frage. Also das eine hat eine Ausdehnung und eine Masse, Länge, Breite, Höhe, Gewicht. Das kann man messen. Ein Gedanke hat kein Gewicht, außer das, was ich jetzt sage, ist natürlich sehr gewichtig und bedeutsam, aber es kann man nicht auf die Waage legen. Und so verhält es sich auch mit dem Begriff der Seele, über den ich gleich sprechen möchte. Der hat mit unserem Thema unmittelbar zu tun. Der Anatom Virchow hat gesagt, ich habe so und so viel Leichen seziert, ich habe nie eine Seele gefunden. Müsste man sagen, Herr Kollege, falsche Frage. Jetzt sind die russischen Kosmonauten in den Weltraum geflogen, haben gesagt, aber wir haben Gott nicht gesehen. Würde ich sagen, falsche Frage, weil der nicht so da ist wie wir und die Seele ist auch nicht so da wie wir. Also Sie sehen schon, hier überschneiden sich zwei Wissenschaftsgebiete. Die Philosophie denkt, soweit sie denken kann. Ich sage nur zwei, drei Beispiele. Es wurde schon gefragt, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Der Mensch kann über alles nachdenken. Er kann reflektieren. Und das werde ich in dem Vortrag immer wieder sagen. Ich werde hinweisen auf Begriffe. Reflektere heißt sich nach innen beugen. Das kann denken heißen, das kann auch beten heißen, das kann meditieren heißen. Der Mensch kann reflektieren und er kann sogar darauf reflektieren, dass er reflektiert. Also Sie können jetzt darüber nachdenken, ob das, was wir vorher gehört haben, alles interessant ist. Dann können Sie darüber nachdenken, dass Sie hier sitzen. Und Sie können darüber nachdenken, dass Sie darüber nachdenken, dass Sie hier sitzen. Und das kann ein Tier nicht. Mindestens die zweite Schlaufe nicht, aber schon die erste Schlaufe nicht. Und dann werde ich Ihnen auch etwas sagen, was Theologie ist. Ich sage es nur in zwei Sätzen und mache es nachher etwas vertieft. Wir haben verschiedene Weltreligionen. Keine Angst, ich sage nur zu jeder einen Satz oder zwei. Die großen Weltreligionen sind der Hinduismus, der Buddhismus, das Judentum, das Christentum und der Islam. Der Hinduismus, ich habe viel in Indien gearbeitet, hat viele Götter. Brahma, Shiva, Vishnu. Da kann man sich fragen, gibt es diese Götter? Der Philosoph Feuerbach hat gesagt, Projektionen des Menschen. Der Mensch kennt sich nicht aus, er hat Angst, es donnert, sagt er, oh, da muss ein Gott dahinter sein. Dann gibt es zerstörerische Tendenzen in der Natur, da muss ein Gott dahinter sein. Es gibt lebenserhaltende Tendenzen in der Natur, da muss ein Gott dahinter sein. So sind die Götterbilder der Weltreligionen entstanden, Hinduismus, griechische Philosophie, auch römische Philosophie. Da würde ich dem Philosophen Feuerbach zustimmen, Projektionen des Menschen, ob es diese Götter gibt, wissen wir nicht. Und der Erste, der das erkannt hat, war Buddha, der hat gesagt, weg mit den ganzen Göttern. Die können nichts und die bringen auch nichts. Also Buddhismus, eine Religion ohne Gott, im Grunde eine Weltanschauung. Läuft aber auch hier in Österreich als Religionsgesellschaft, nicht Religionsgemeinschaft, weil die Buddhisten sagen, Buddhist kann man auch alleine sein. Also keine Gemeinschaft, sondern eine Religionsgesellschaft. Und jetzt muss man einen einzigen Schritt mitmachen. Wenn Sie den mitmachen, und da sind Sie ja alle ganz gut restkatholisch vorgeprägt und auch protestantisch vorgeprägt, jetzt passiert im Judentum ein revolutionärer Umbruch. Also bis zum Judentum, sagen wir bis vor 3500 Jahren, dachte der Mensch von unten her nach oben, ob es wohl solche Götter gäbe. Aber er bekam darauf keine Antwort. Und das Judentum geht davon aus, hatte auch viele Götter in seinem Umfeld, dass es da einen Gott gibt, der auf die Frage des Menschen eine Antwort gibt, den sie später Jahwe nennen. Es geht eigenartig los mit dem Neugierdeverhalten von Moses. Ich würde mal als erstes behaupten, Religion hat was mit Neugierde zu tun. Das war früher verboten im Mittelalter als schwere Sünde. Fragen, hinschauen. Moses sieht einen Dornbusch. Der brennt, aber er verbrennt nicht. Da sagt er, oh, das muss ich mir mal genauer anschauen. Also wie so ein Naturwissenschaftler, der sagt, da gibt es Gene und jetzt muss ich mir das genauer anschauen. Sonst wäre das Alte Testament nie entstanden. Also er ist neugierig und schaut. Und dann hört er aus der Stimme, da spricht jemand zu ihm und sagt, tritt nicht näher ran. Sagt er, komisch, wieso redet da auch noch jemand? Also lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende outet sich dieser, der da spricht, als ein personales Gegenüber. Ich bin da. Moses fragt, was soll ich dem Volk sagen? Wer bist du? Was ist deine Stimme? Ich kenne mich nicht aus. Sagt er seinem Volk, ich bin da, Jahwe. Das ist eine erste Antwort, so könnte man sagen, Gottes auf die Frage des Menschen. Der Mensch fragt immer weiter. Karl Friedrich von Weizsäcker, Physiker und Philosoph, sagt, philosophieren heißt weiterfragen. Ich würde sagen, theologisieren heißt noch weiterfragen. Immer weiterfragen, immer weiterfragen. Und da sagt der Thomas von Aquin, wenn du immer weiter fragst, kommst du auf einen letzten Grund und diesen letzten Grund nennen alle Gott. Also wenn ich hier von Gott spreche, rede ich gerne von einem letzten Grund und nicht von einem Übervater, der mich beobachtet. Also diesen einen Überstieg muss man machen, dann ergibt sich fast alles andere von selbst. Der Gott Israels, so glauben die Juden, spricht, zeigt sich dem Volk, tritt aus seinem Versteck hervor. Das nennen wir Offenbarung oder Selbstoffenbarung Gottes. Gott spricht zum Volk, Gott führt es in die Freiheit. Das hebräische Wort für Sprechen und Handeln heißt Dabar. Dieses hebräische Wort für Dabar haben wir übersetzt ins Griechische mit Logos. Und das Wort Logos haben wir übersetzt ins Deutsche mit Wort. Ich bleibe gerne beim Begriff Logos, weil dieser Logos Mensch wird, das feiern wir Weihnachten. Und wenn ich beim Begriff Logos bleibe, kann ich auch eine gute Brücke schlagen zur Biologie. Weil was macht die Biologie? Sie erforscht den Logos des Lebens, die Lebenszusammenhänge, die Grundgesetze des Lebens. Also als erstes Statement, zwischen Theologie und Naturwissenschaften kann es keinen Gegensatz geben. weil der eine Logos Gottes sich auf unterschiedliche Weise zeigt. In der Natur, in den Naturgesetzen, in mir, wenn Sie wollen, in der Person Jesu Christi und in der Sprache. Und deswegen werde ich immer wieder auf Begriffe hinweisen. Also diesen Schritt muss man mitmachen, den Überstieg von der Philosophie, die mit Hegel fragen kann, was ist hinter allem? Der Mensch ist auf das Absolute ausgerichtet, sonst könnte er das Relative nicht als relativ erkennen. Also man kann in der Struktur des Geistes des Menschen erkennen, dass er immer schon beim Absoluten ist, also über sich hinausweist. Wie Blaise Pascal gesagt hat, der Mensch übersteigt den Menschen um ein Unendliches. Und die Theologie kann sagen, ob das, wohin der Mensch hinausragt, ob da etwas ist oder ob wir vor einem leeren Seinshorizont stehen. Und da sagen die Offenbarungsreligionen, da ist jemand sogar, nicht nur etwas, sondern jemand, aber wir werden noch darauf zurückkommen. Was sind die Herausforderungen? Mein Vortrag hat drei Teile. Ich wiederhole nochmal das Naturwissenschaftliche, das haben Sie jetzt schon zur Genüge erfahren, aber ich mache zwei, drei kleine Ergänzungen. Dann werde ich ein bisschen über Philosophie sprechen, was ist der Mensch, und dann schließlich über Theologie und warum die Theologie und die Spiritualität was mit Genetik und Epigenetik zu tun hat. Also was sind die Herausforderungen? Wir haben vom Christoph Bock da schon gehört. Ich habe jetzt zwei Begriffe aufgeschrieben, individualisierte und personalisierte Medizin. Ich sage Ihnen gleich den Unterschied. Wie sind wir drauf gekommen? Ist eine relativ neue Forschungsrichtung. Sie kommt, wo könnte es anders herkommen? Aus der Pharmazie. Pharmakogenomics, also die Nachsilbe Omics, darüber haben wir auch schon viel gehört, deutet immer auf Ganzheiten hin, also das ganze Genom betrachten wir. Also Genomics ist die Betrachtung des ganzen Genoms. Epigenomics, Betrachtung des Epigenoms, Proteomics, die Gesamtheit der Proteine, der Eiweißkörper. Und dahinter steckt vielleicht so etwas wie eine Systembiologie, dass man Ganzheiten betrachtet. Und was hat man nun aus dem Wissenschaftsgebiet der Pharmakogenomics herausgefunden? Sie haben 100 Patienten, alle gleich alt, alle gleich schwer, sagen wir ungefähr, 50 Jahre alt, alle Prostatakarzinom, alle kriegen dasselbe Medikament in derselben Dosis und siehe da, jeder reagiert anders. Warum? Weil er ein anderes Genom hat. Und der Begriff kam auch schon häufiger heute, zielgerichtete Medizin. Auf Dauer wird es darauf hinauslaufen, dass wir eine Genanalyse machen. Ihr macht die ja schon für 1.000 Euro, glaube ich, pro Patient. Und dann wird man genau sagen, der Patient kriegt 30 Milligramm, der kriegt 40 Milligramm und bei dem wirkt es gar nicht. Weil angesichts des individuellen Genoms eben manche Medikamente bei manchen Menschen sehr gut wirken und bei anderen gar nicht. Das heißt, nennt man zielgerichtete Medizin Präzisionsmedizin. Ich würde dabei den Begriff der individualisierten Medizin nehmen, da es sich auf das individuelle Genom bezieht, also rein naturwissenschaftliche Größen. Wenn ich von personalisierter Medizin spreche, geht es um die ganze Person. Und die ganze Person ist mehr als ein individuelles Genom. Das sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist das Eingebettetsein in die Umwelt und das ist sein Innenleben. Und auf diesem Innenleben wird mein Fokus liegen. Wir haben viel gehört über Epigenetik und Umwelt. Wir haben sehr wenig gehört über Epigenetik und Innenleben, also meine innere Zerrissenheit, meine Ängste. Wir haben ein bisschen immer wieder das gestreift. Aber das wäre mein Fokus oder ist mein Fokus in diesem Vortrag, das Innenleben des Menschen zu betrachten. Wir haben neue Forschungsrichtungen über Genetik und Epigenetik hinaus. Ein relativ junges Forschungsgebiet, 20 Jahre, Psychoneuroimmunologie. Das befasst sich, um es in zwei Sätzen zu sagen, damit, wie innere seelische Ungleichgewichte auf das Immunsystem wirken. Wir wissen, wenn einer ständig zerrissen ist, wir haben schon öfter den Begriff heute des Distresses gehört. Wir unterscheiden beim Stress zwei Begriffe, Distress, also negativer Stress, der mich in Unruhe bringt. Und Eustress. Eustress ist guter Stress. Also wenn ich als Fallschirmspringer rausspringe aus dem Flugzeug, dann wird mein Immunsystem angekurbelt, dann steht alles auf Vollgas. Wenn ich ständig zerrissen bin, unglücklich bin, ständig mit meiner Ehefrau streite oder mit dem Ehemann oder was auch immer, wird das Immunsystem unterdrückt. Und wenn das Immunsystem unterdrückt wird, können Krankheiten besser entstehen. Bis hin zu Krebserkrankungen, Infektionserkrankungen. Ich gehe gleich noch darauf hinaus. Also ein neues Gebiet und ich habe einen neuen Begriff geprägt, der immer wieder auch schon mal auftaucht, Psychoneurogenetik. Also wir können heute feststellen, wie seelische Zustände auf die genetisch-epigenetischen Verschaltungen reagieren. Und darüber möchte ich sprechen. Was heißt das für die Welt? Was heißt das für uns? Die Verantwortung des Einzelnen nimmt zu. Wir können nicht mehr sagen, Krankheiten brechen schicksalhaft über uns herein. Deswegen der erste Vortrag von Herrn Spork. Gesundheit ist kein Zufall. Krankheit kann mal zufällig entstehen, aber viele Krankheiten bei uns, ich würde schätzen 70%, sind Wohlstandskrankheiten. Übergewicht, zu wenig Ernährung, zu wenig Bewegung, Überernährung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vieles mehr. Auch seelische Erkrankungen. In Afrika gibt es wenig Depressionen, weil die müssen jeden Tag kämpfen, dass sie was zu essen haben. Und in Indien auch. Das heißt, der Mensch kann an der Heilung mitwirken und er kann auch am Gesundbleiben mitwirken. Das war der erste Vortrag von Herrn Spork. Und das Ganze, das werde ich Ihnen noch genauer darstellen, hat auch Auswirkungen auf die Theologie. Die Theologie hat immer vom Volk Gottes gesprochen. Also ich rede jetzt von christlicher Theologie. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich vertrete eine andere These oder mindestens eine ergänzende These. Es geht um jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne hat eine individuelle Berufung. Woher wissen wir das? Aus dem Neuen Testament. Du bist Petrus, du bist die Maria Theresia, du bist die Mutter Theresia, du bist der Paulus. Jeder hat seine Aufgabe. Und das ist wichtig für die Frage Genetik, Epigenetik. Weil nämlich nur, wenn der Mensch seine Aufgabe in diesem Leben findet, seine Berufung findet, findet er seine innere Stimmigkeit, seinen inneren Frieden, sagen wir mal. Und diese innere Stimmigkeit wird sich auswirken auf die Physiologie. Und das muss ich Ihnen jetzt versuchen, philosophisch und dann auch theologisch zu erläutern. Also, wir müssen die Disziplinen transdisziplinär vernetzen, nicht nur interdisziplinär, sondern gut wäre, wenn wir heute eine Forschung machen würden, wo wir von Anfang an Philosophen, Theologen, Biologen, Chemiker, Epigenomiker und Genomiker und vieles mehr zusammenbinden würden zu einer Forschungseinrichtung. Also ich wiederhole noch mal kurz, was wir schon gehört haben, den naturwissenschaftlichen Teil. Wir machen kurz Embryologie, aber nicht sehr lange, keine Sorge. Was sehen Sie hier? Ein Eierstock. Eine Eizelle springt, da könnte man viel über Medizinethik sprechen, Beginn des menschlichen Lebens, das ist heute nicht unser Thema. Diese Eizelle hat eine sehr dicke Hülle, das hat eine große Bedeutung, weil unreife Spermien, schlechte Spermien nicht eindringen können. Eine Hürde der Natur. Die Medizin versucht, die dann zu überwinden mit der sogenannten In-vitro-Fertilisation, indem sie Spermien in die Eizelle hineinspritzt. Das hat seine eigene Problematik, über die möchte ich heute nicht sprechen. Ich frage die Studenten immer, wir haben heute gehört von eineiigen Zwillingen, zweieiige Zwillinge. Wie viele Spermien, da kommen Millionen angeschwommen, wie viele Spermien dürfen in eine Eizelle hinein? Fragt die Studenten bei Zwillingen, sagen die zwei, sage ich nein, eins. Immer eins. 23 Chromosomen von der Mutter, 23 vom Mann, vom Vater, zusammen 46. Wenn ein zweites hineinkommt, zweites Spermium, dann haben sie 69 Chromosomen. Ist mit dem Leben nicht vereinbar. Und jetzt passiert was Interessantes. Das habe ich jetzt in dem Buch, was jetzt erscheint, in zwei Wochen sehr stark gemacht. Jetzt findet nämlich eine Bewegung statt von selbst. Ab hier fangen die Zellen an, sich zu teilen. Und wenn es gut geht, machen sie das 80 Jahre lang. So wie wir hier sitzen. So haben wir alle mal angefangen. Das nennt Aristoteles die Selbstbewegung des Lebendigen. Ich nehme es gleich vorweg. Ich glaube, dass das von selbst ein göttliches Prinzip ist. Das geschieht von selbst. Da können wir gar nichts dazu beitragen. Wir können es kaputt machen, wir können es töten, aber wir können es selber nicht machen. So wie wir den Sonnenschein nicht machen können. Die Sonne scheint von selbst. Und für die Landwirte unter Ihnen, wir können nicht einmal einen Grashalm bauen. Also heute Morgen klang das ja fast so, auch was der Christoph vorgetragen hat, was die Medizin und die Informatik alles kann. Nicht einmal ein Grashalm können wir bauen, wo wir so arglos drüber laufen oder mit dem Rasenmäher drüber fahren. Also der Mensch kann Leben nicht schaffen. Er kann Leben manipulieren, er kann es zerstören, aber er kann es nicht aktiv machen. Es ist immer schon da. Also zwei Zellen, vier Zellen, ich will Sie nicht lange damit langweilen. Hier ist diese Acht-Zell-Stadion, von dem wir vorhin gesprochen haben. Bis hierhin sind alle Zellen totipotent, das hat der Christoph schon erwähnt. Alles, was man bis hierhin eingreift, genetisch, nennt man Keimzellintervention. Also Keimzellen, habe ich vorhin schon gesagt, Samenzellen, Eizellen und Embryonen hier bis zum Achtzellstadium, wo sie alle noch gleich sind, die Zellen. Das wird dann in die nächste Generation weitervererbt. Und jetzt kommt hier ein entscheidender Überstieg, nur das will ich Ihnen erklären, mehr nicht. Ab dem fünften Tag fangen die Zellen sich an zu differenzieren. Wir haben den Embryoblast, das ist der Embryo, und den Trophoblast, das ist die Plazenta. Und nur den einen Satz möchte ich Ihnen sagen, das haben Sie alle schon gehört. Diese Zelldifferenzierungen finden durch epigenetische Einflüsse statt. Sie haben schon einen Begriff dazu gehört, nämlich Methylierung. Da werden so Methylgruppen angeheftet und andere Acetylgruppen und alles. Dadurch werden die Gene abgeschaltet, aber ich habe jetzt gehört im gestrigen Vortrag, das muss man etwas anders sagen, offensichtlich wird die genetische Struktur so verändert, dass sie dann durch die Transkriptionsfaktoren nicht mehr erreicht werden können. Also es ist alles schon wieder etwas differenzierter geworden. Aber bleiben wir dabei, Gene müssen angeschaltet werden, abgeschaltet werden und so findet Zelldifferenzierung statt. Wir haben etwa 220 verschiedene Zelltypen, Haarzellen, Augenzellen, Ohrenzellen. Alle Zellen, das wurde schon wie immer gesagt, haben denselben genetischen Grundbestand, aber unterschiedliche epigenetische Verschaltungen. Also eine Herzzelle wird anders geschaltet als eine Augenzelle. Ich sage den Studenten immer etwas, ein Beispiel. Sie haben eine Flöte und je nachdem, welches Loch Sie offen halten, kommt ein anderer Ton raus. Oder Sie haben ein Klavier, eine Tastatur. Wenn da keiner drauf spielt, kommt keine Musik raus. Also die Tastatur ist nur die Grundlage, das sind die Gene. Die sind in jeder Zelle gleich, mit ein paar Ausnahmen. Und jetzt muss darauf gespielt werden, damit Musik rauskommt. Und das sind die epigenetischen Einflüsse. Und das Interessante ist, Professor Huber hat darauf hingewiesen, ich hätte, wenn er noch da wäre, auch einen theologischen Querverweis gemacht, den mache ich auch so. Wir dachten lange Zeit, dass die Bereiche dazwischen Cheap Junk sind, also sinnloses Zeug, die nicht für irgendetwas kodieren, die für nichts gut sind. Und heute wissen wir, dass diese sogenannten nicht kodierenden Bereiche sehr wesentlich sind für diese epigenetischen Verschaltungen. Und jemand fragte mal, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Die Gene sind es nicht, wir haben fast dieselbe Zahl an Genen wie die Mäuse. Aber dieses Cheap Junk, dieses nicht kodierende Zwischenzeugs, das ist beim Menschen hat den höchsten Anteil. Also die Komplexität der Verschaltung ist bei Menschen, rein biologisch gesprochen zunächst, viel höher als bei anderen Tieren. Ich habe dazu eine Abbildung mal gefunden, aber die habe ich jetzt nicht mehr hier drin. Also epigenetische Einflüsse machen die Zelldifferenzierung. Und jetzt sind wir beim nächsten Thema, was wichtig ist. Diese Herren wurden zunächst belächelt. Das war ein Kongress vor 20 Jahren in Wien, 1997, also genau 23 Jahre her. Gerald Hüther, ein Hirnphysiologe aus Göttingen, lebt noch, ist jetzt so 75, hat dieses Zitat gebracht in einem Vortrag. Auch das Gehirn nimmt direkten Einfluss darauf, welche Gene einer Zelle aktiviert und welche Funktionen von der Zelle infolgedessen ausgeführt werden. Also die Frage stand ja immer im Raum, was sind die epigenetischen Einflüsse? Was steuert die Zelle? Und bisher wurde nur von Umwelt gesprochen, von Ernährung. Und gestern habe ich Frau Mansui gefragt, wie ist das mit dem freien Willen? Influiert der freie Wille auch die epigenetischen Verschaltungen? Sie hat es bejaht. Und das sind die ersten Zitate, die ich damals schon aufgenommen habe. Ich habe ein Buch geschrieben über Krebserkrankungen, wo man das sehr gut zeigen kann, dass das menschliche Gehirn an diesen genetisch-epigenetischen Verschaltungen beteiligt ist. Gehirn sagt die Physiologie, ich würde als Philosoph sagen, das menschliche Denken und das Fühlen, was im Gehirn repräsentiert wird. Also mein Denken, mein Fühlen hat Einfluss auf genetisch-epigenetische Verschaltungen. Ein zweites Zitat von Joachim Bauer, der wurde auch immer ein bisschen so in diese esoterische Ecke gestellt, belächelt, ein Psychosomatiker aus Freiburg, hat ein Buch geschrieben, das Gedächtnis des Körpers, schon vor vielen Jahren, Untertitel, wie Lebensstile und zwischenmenschliche Beziehungen unsere Gene steuern. Wie Lebensstile, das haben wir schon gehört, und zwischenmenschliche Beziehungen unsere Gene steuern. Das habe ich mal eine Frau referieren lassen im Seminar. Die hatte 4 Kinder. Da hat die gesagt, das ist ja ganz erschreckend, wie fein das alles abgestimmt ist. Da müssen wir ja viel sensibler mit unseren Kindern umgehen, wenn das die genetische Verschaltung ändert, jeder Streit, und das kam auch schon hier zur Sprache. Der Streit hat Auswirkungen, der ständige Streit zwischen den Eheleuten, auf die Genetik und Epigenetik der Kinder, auch auf die eigene natürlich. Das heißt, der Geist verändert die Materie. Die zwischenmenschlichen Beziehungen verändern die Materie. Das wissen wir schon lange vom Lügendetektor. Wenn ich lüge, fange ich an zu schwitzen, mein Hautwiderstand ändert sich, ich kann das messen. Heute können wir viel tiefer ins Gehirn reinleuchten, Computertomografien, und sehen, was sich da verändert. Während ich hier rede, feuern meine Neuronen. Und wenn sie noch nicht vollständig eingeschlafen sind, ihre auch. Übrigens auch, wenn sie schlafen, feuern die auch, aber anders. Das Gehirn arbeitet nämlich immer, auch wenn sie schlafen. Dann träumen sie vielleicht. So, das heißt, dahinter steckt das ganze philosophische Problem, was ich jetzt mit Ihnen besprechen möchte, nämlich das Geist-Materie-Verhältnis. Beeinflusst der Geist die Materie? Ja. Beeinflusst die Materie den Geist? Ja. Und jetzt kann man fragen, was ist die überhängende Wirkung vom Geist zur Materie oder von der Materie zum Geist? Und da hat die Philosophie und die Philosophiegeschichte ein Wörtchen mitzureden. Ich sage nur ein Beispiel aus der Medizin, wie die Materie den Geist verändert, beschrieben in Neurologie-Lehrbüchern. Ein Jurastudent hat nur Einsen, steht vor der letzten Abschlussprüfung, sagen wir dies morgen, und heute sagt er zu seinem Bruder, ich höre auf mit dem Studium. Da sagt der Bruder, wieso, du bist ein vorzüglicher Jurist, morgen ist die letzte Prüfung. Der Bruder war zufällig Neurologe, sagt, komm her, da stimmt was nicht, wir untersuchen das, sie machen ein Röntgenbild vom Gehirn. Und was hat der Bruder? Einen riesigen Frontalhirntumor. Und das Frontalhirn ist dafür da, dass ich Zukunftsperspektiven habe, dass ich sage, übermorgen fahre ich in Urlaub. Und wenn das zerstört ist, habe ich keine Zukunftsperspektive mehr. Der wusste plötzlich nicht mehr, wozu er weiter studieren soll, obwohl nur noch einen Tag ausstand. Daran sieht man auch, eine kaputte Materie verändert den Geist, verändert die Gedanken. Aber auch umgekehrt, die Gedanken verändern das Gehirn. Sie können ja mal knobeln heute Abend. Wo war der Gedanke, bevor er mir kam? Es wurde schon immer hier über Sinfonien gesprochen. Wo war die Sinfonie, bevor sie Mozart kam? Zeigen die Studenten sofort aus, da sagten sie, im Gehirn. Sag ich, gut, liebe Freunde, morgen gehen wir in die Anatomie. Da liegen viele Gehirne rum. Und dann zeigen sie mir, wo da die Mozart-Sinfonie steckt. Das ist deswegen lächerlich, stimmt, aber auch nicht lächerlich, weil man heute versucht, aus den Gehirnen die Gedanken auf Festplatten zu speichern oder den Menschen Chips einzupflanzen. Gerade heute wieder gelesen, das war letztes Jahr in Alpbach das Problem, Cyborgs. Chips einpflanzen, damit ich auch nachts sehen kann, oder ein Wikipedia-Chip oder meine berühmten Gedanken gleich direkt auf die Festplatte. Ich glaube, dass das nie gehen wird, aber das ist alles nicht mehr so weit entfernt, dass man das machen will. Also das Verhältnis zwischen Geist und Materie ist ein ganz interessantes und wichtiges für unser Thema Genetik und Epigenetik, weil Gene sind auch nur Materie und Epigenetik ist auch nur Materie. Desoxyribonukleinsäure haben wir oft gehört, DNA, RNA, Ribonukleinsäure, Desoxyribonukleinsäure sind chemische Elemente. Ganz einfach, kann man auch herstellen. Greg Venter hat das gemacht, künstliche Gene hergestellt, aber er kann kein Leben herstellen. Gut, also hier das zweite Zitat. Wie beobachtet wurde, stellt der seelische Stress der Depression mehrere Gene des Immunsystems ab, die für die Produktion von Immunbotenstoffen zuständig sind. Joachim Bauer, das Gedächtnis des Körpers, Untertitel, wie Lebensstile und zwischenmenschliche Beziehungen unsere Gene steuern. Ich habe schon gesagt zu Anfang, wir wissen das lange, dass seelischer Stress, ständige Zerrissenheit das Immunsystem unterdrückt. Psychoneuroimmunologie, das wissenschaftliche Fach. Heute kennen wir die genetischen, epigenetischen Verschaltungen dahinter. Nicht vollständig, aber doch einige. Also da haben wir schon zwei Zugänge zum Innenleben. Das eine sind die Gedanken, wie ich denke und wie ich fühle. Das Gehirn ist beteiligt an diesen Verschaltungsprozessen. Und hier haben wir das seelische Innenleben im Sinne der Psychologie. Und Sie können viele andere Zitate finden, wie die zwischenmenschlichen Beziehungen darauf Einfluss nehmen. Diese Dame mit den vier Kindern, die dieses Referat hielt, die war wirklich erschüttert, sagte, wenn das so fein ist, müssen wir viel vorsichtiger mit unseren Kindern umgehen. Ja, stimmt. Jeder Streit verändert die Epigenetik. Aber, habe ich dann gesagt, Sie brauchen keine Angst zu haben. Der Organismus hat enorme Reparaturmechanismen. Es fiel gestern schon mal das Wort Apoptose. Ich erkläre Ihnen kurz, was das ist. Jede Zelle, und während ich hier spreche, werden Milliarden von Zellen neu gebildet. Abgebaut, neu gebaut, umgebaut. Jede einzelne Zelle, und was haben wir, 42 Milliarden Zellen oder weiß ich was, wird, bevor sie in Umlauf kommt, durchgecheckt. ob sie in Ordnung ist. Wenn sie ein bisschen geschädigt ist, wird sie repariert. Wenn sie zu sehr geschädigt ist, wird sie ausgesondert. Das nennen wir Apoptose, das Selbstmordkommando der Zellen. Dafür gab es auch einen Medizin-Nobelpreis. Übrigens, ich weiß nicht, ob die Story stimmt. Wissen Sie, wo das Wort okay herkommt? O-K-O-K. Angeblich von einer VW-Fabrik in Amerika, wo am Schluss einer stand, der aufschreiben musste, ob alle Räder dran sind, alle Scheibenwischer dran sind. Und dann hat er gesagt, okay, Otto Kraus oder wie er hieß, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Stimmt nicht, gut, egal. Also okay heißt jedenfalls, die Zellen werden durchgecheckt und wenn sie okay sind, werden sie in den Organismus entlassen und sonst werden sie getötet. Was sind die Themen? Das habe ich nochmal aufgeschrieben, das können wir eigentlich weglassen. All das, was wir hier besprechen, hängt vom Menschenbild ab. Wer sind wir? Da haben die Kulturen unterschiedliche Menschenbilder. Was sind Krankheiten? Sind sie nur genetisch? Sind sie schicksalhaft? Sind sie epigenetisch? Können wir daran was mitwirken? Ja oder nein? Sind es die bösen Geister im Neuen Testament? Hören Sie von Dämonen? Ist es Strafe Gottes? Auch jetzt muss ich immer wieder Interviews geben. Das Virus, ist das eine Strafe Gottes? Nein, keine Strafe Gottes, aber es gibt uns zu denken. Ich habe mal gesagt, es ist eine Art Wahrheitsvirus, bringt Wahrheiten ans Licht, negative und positive. Dafür kann das Virus nicht, das denkt nicht. Aber es ist ein eigenartiges Phänomen, über das wir nachdenken können. Und ich möchte sprechen ein bisschen über die Verbindung zwischen Psychologie und Spiritualität. Was sind Krankheiten? Ganz allgemein, das kam schon immer raus, auch mit der ersten Definition, Weltgesundheitsorganisation. Herr Spork hat es zitiert. Wir sind nie gesund. Also wenn Sie sich einigermaßen gesund fühlen, sind Sie nicht gesund. Genetisch sind wir alle schwer krank. Mir sagen die Genetiker, wir haben bis zu 10 todbringende genetische Erkrankungen, jeder von uns. Aber wenn diese Gene nicht aktiviert werden, passiert nichts. Jeder von Ihnen, ich auch, hat Krebszellen in sich. Wenn es nicht zu viele sind, werden die vom Immunsystem weggeputzt. Hier sind Bakterien im Raum. Wenn unser Immunsystem in Ordnung ist, werden die weggeputzt. Viren auch und so weiter. Was ist das Gefährliche bei diesem Virus? Dass das Immunsystem das nicht erkennt, weil es das noch nicht kennt und sich erst langsam daran gewöhnen muss. Wenn Sie nach Indien fahren und da im Krankenhaus arbeiten, wie ich das gemacht habe, wenn Sie nicht aufpassen, haben Sie am nächsten Tag eine schwere Infektion, weil unser Immunsystem die dortigen Keime nicht kennt. Also bitte, falls Sie nach Indien fahren, nicht aus dem Wasserhahn trinken, sind Sie 2 Tage später aller Wahrscheinlichkeit nach tot, weil das Wasser nicht sauber ist. Also wir leben in einem ständigen Gleichgewicht, das nennt die Medizin Homöostase oder Homöodynamik, weil es ein dynamischer Prozess ist. Wir haben Angreifer, Bakterien, Viren, Krebszellen, aber das Immunsystem macht sie kaputt. Das heißt, ein ständiges Gleichgewicht. Und erst wenn das Gleichgewicht außer Kraft gesetzt wird, entstehen Krankheiten. Entweder die Zahl der Viren steigt, dann schafft das Immunsystem das nicht mehr. Oder bei gleichbleibender Zahl der Viren und Bakterien wird das Immunsystem schwächer, sagen wir durch psychologische Einflüsse. Und dann kann die Krankheit auch Platz greifen. Und das Interessante ist, bei AIDS geht es nicht nur um das Gleichgewicht, sondern das AIDS-Virus greift das Immunsystem selber an. Also die AIDS-Patienten sterben dann letztlich nicht an AIDS, sondern an einer einfachen Erkältung, weil das Immunsystem diese Erkältungsviren nicht mehr kaputt machen kann. Und es scheint so, als wäre auch hier dieses Virus in einer eigenartigen Weise auf das Immunsystem losgegangen, sodass das Immunsystem sich nicht richtig auskennt. Man sprach davon, das könnte eine Autoimmunerkrankung sein. Jetzt habe ich gestern aus Alpacht kommend eine Immunologin gefragt aus dem AKH, die hat gesagt, nein, wahrscheinlich ist es eher so wie eine Sepsis, also man weiß es noch nicht so ganz genau. Also gut, Gleichgewicht. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, wer ist der Mensch? Anthropologie. Sie kennen die 4 Fragen von Kant, was kann ich wissen? Wir brauchen sehr viel Erkenntnis, haben wir gehabt, Sachverstand. Was soll ich tun? Die Ethik, darüber spreche ich heute nicht. Was darf ich hoffen? Die Frage der Religion, was ist der Mensch? Und vielleicht nochmal zusammengefasst, was ist der menschliche Geist, Spirit, daher kommt das Wort Spiritualität, hat was mit Geist zu tun. Er ist auf das Absolute ausgerichtet, so hat es Hegel gesagt, sonst könnte ich das Relative nicht als relativ erkennen. Und jetzt kann man fragen, was ist dieses Absolute? Es kann esshaft sein, ein Schicksal, das Schicksal meint es nicht gut mit mir. Es kann duhaft sein, wie ich es Ihnen gesagt habe, von den monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, oder unbestimmt apersonal, wie in Asien, wie im Buddhismus. Wenn Sie meditieren, meditieren Sie von der weißen Wand. Ich habe das öfter gemacht, Zen-Buddhismus. Da ist kein personales Gegenüber, jedenfalls in den Gedanken der Buddhisten nicht. Der Mensch ist zur Selbstreflexion fähig, habe ich schon gesagt. Er kann sich nach innen beugen, denken, beten und er ist offen auf das Ganze. Er kann über den Himmel nachdenken, er kann über den Tod nachdenken, er kann darüber nachdenken, wo die Welt überhaupt herkommt. Er kann über den Urknall nachdenken, 14 Milliarden Jahre entstanden, dehnt sich seitdem aus, sagen wir die Physiker, gigantische Dimensionen mit Überlichtgeschwindigkeit. Also das unterscheidet doch den Menschen vom Tier. Kommen wir zur Philosophie. Die Philosophie kann uns helfen, diesem Thema der Genetik und Epigenetik näher zu kommen. Ich nehme nur Teile daraus. Wir fangen an mit der griechischen Philosophie. Aristoteles hat sich gefragt, was ist Leben? Er hat sich übrigens auch gefragt, was wollen die Menschen eigentlich? Und er kam zu dem klugen Ergebnis, Menschen wollen glücklich werden. Also Ethik, wenn wir über Ethik sprechen, reden wir über ein gelingendes Leben. Das tun wir heute nicht, über das Glück. Wie werde ich glücklich? Und ich werde Ihnen zeigen, dass das Christentum auch eine Ethik hat, die über die Frage nachdenkt, wie werde ich glücklich? Wir haben immer den Eindruck, gerade so aus dem katholischen Bereich, das sind alles nur Moralvorstellungen. Die eigentliche Frage, die dahinter steht, heißt, wie gelingt mein Leben? Wie finde ich meine Berufung? Christentum ist eine heilende Botschaft. Wie werde ich gesund, innerlich gesund, zum Heil der Seele? Darüber rede ich gleich. Also Seele heißt bei Aristoteles etwas ganz anderes als bei Sigmund Freud später. Seele ist das innere Lebensprinzip. Heute würde man wahrscheinlich sagen, die Selbstorganisation. Ein Organismus organisiert sich selbst. Wir haben schon gehört, wir haben Organsysteme, Leber, Herz. Das organisiert sich von selbst. Der Embryo organisiert sich von selbst. Zwei Zellen, vier Zellen, Zelldifferenzierung. Der Grashalm organisiert sich von selbst. Die Selbstorganisation des Lebendigen, das hat die alte Tradition als Seele bezeichnet. Mit der eigenartigen Feststellung des Aristoteles, der sagt, ich bin doch derselbe und doch ein anderer. Ich habe mit 5 Jahren anders ausgesehen als jetzt. Sie können auch sagen, das, was hier mit Seele steht, ist meine Identität. Ich schaue auf ein Foto in der Schule und sage, das bin ich. Ist aber 60 Jahre her. Interessant. Bin ich jetzt derselbe oder bin ich ein anderer? Und da sagt Aristoteles, beides. Ich bin derselbe Mensch, habe dieselbe Identität, die Männer auch denselben Namen, die Frauen haben meistens den Namen abgegeben. Aber ich bin derselbe Mensch und bin doch ganz anders. Und da hat Aristoteles gesagt, das ist das Phänomen des Lebens. Zwei Prinzipien. Ein sich durchhaltendes Prinzip, ich bin derselbe, das nennt er Seele. Und ein sich änderndes Prinzip, das nennt er Materie. Und wir haben im Deutschen sogar auch 2 Begriffe für dieses Phänomen, nämlich Körper und Leib. Der Körper ändert sich ständig. Wenn Sie hier rausgehen, haben Sie einen anderen Körper, als Sie reingekommen sind. Die Hirnzellen haben sich verändert, die genetisch-epigenetischen Verschaltungen haben sich geändert. Milliarden von Zellen sind abgebaut, umgebaut. Körper, Materie, verändert sich. Und der 2. Begriff heißt Leib. Leib hat zu tun mit meiner Identität. Ich bin ich. Und zwar vor 50 Jahren derselbe wie heute, aber ein anderer. Und deswegen für die Theologen unter Ihnen sprechen wir auch von der leiblichen Auferstehung von den Toten und nicht von der körperlichen Auferstehung. Die Knochen werden da nicht zusammengesammelt. Das ist der Körper, der zerfällt. Das hatten wir schon mit der Entropie. Die Ausrichtung auf die größere Unordnung. Wenn wir sterben, zerfallen wir. Das, was aus christlicher Sicht in die Ewigkeit eingeht, ist unsere Identität, die an einen Leib gekoppelt ist. Zu viel Theologie wollen wir nicht reinbringen. Also jetzt sagt der Aristoteles, insofern die Menschen fragen mich immer, ja, wie ist das jetzt? Jetzt hat doch nur der Mensch eine Seele. Da habe ich gesagt, das kommt darauf an, was wir darunter verstehen. Auch die Pflanze hat eine Seele, sie hat nämlich ein selbstorganisierendes Prinzip und das nennt der Aristoteles die Nährseele. Seele heißt im Lateinischen Anima. Und Thomas von Aquin übersetzt das dann mit dem Anima vegetativa. Die vegetative Seele ist im Grunde die Pflanzenseele, die haben wir auch in der Medizin noch, im Vegetativum. Das ist das Teil des Nervensystems, der Teil des Nervensystems, der von selbst funktioniert und mit der Verdauung zu tun hat und vielem anderen mehr. Die sensible Seele, auf Lateinisch übersetzt dann Anima sensitiva. Und die denkende Seele, Vernunftseele, Anima intellectiva. Ich komme gleich zum Thomas von Aquin. Die philosophischen Schwierigkeiten dahinter lassen wir weg. Jetzt kommt Thomas von Aquin, Mittelalter, 13. Jahrhundert. Das christlich-jüdische Weltbild hat diesen Dualismus von Leib und Seele nicht, sondern man spricht vom ganzen Menschen. Die entsprechenden Begriffe im Hebräischen heißen Nefesh und Ruach, und da sehen Sie schon all das, was wir brauchen. Nefesh, das Leben, die Lebenskraft, und Ruach, der Geist, das Hauchen, der Atem, der Geist, der Sinn. Gehen Sie in die Sixtinische Kapelle in Rom, Gott hauchte dem Menschen den Atem ein. Ich finde es interessant, wenn es nicht zynisch wäre, diese Krankheit führt zu Erstickungstoden. Die Menschen können nicht mehr atmen, sie haben Lungenprobleme. Ob das damit zusammenhängt, will ich nicht sagen, aber es gibt interessante Analogien, über die man mal nachdenken könnte. Also die Seele wird hier verstanden als das innerste Ganzheitsprinzip des Menschen, und Thomas nimmt im Lateinisch anima vegetativa die Pflanzenseele, das Vegetativum, was wir in uns auch haben. Wir haben das Pflanzliche in uns, wenn Sie wollen, wir haben das Sensible, wir haben Schmerzempfinden und wir haben die anima intellectiva, die Geistseele. Also Seele als Ganzheit verstanden, und die ist beim Menschen der menschliche Geist. Man könnte einen großen Sprung machen zur Frage der ganzen Hirntoddiagnostik. Das ist zwar jetzt was ganz anderes, das wäre wieder Medizin und Naturwissenschaft. Wir sagen, wenn das Hirn tot ist, ist die innere Ganzheit des Menschen auseinandergebrochen. Und dann erklären wir den Menschen für tot. Das will ich aber jetzt nicht diskutieren. Wir müssen vorwärts kommen. Und das ist der zentrale Satz. Wenn Sie nur diesen einen Satz sich merken, dann haben Sie was verstanden. Anima forma corporis ist das zentrale Diktum des thomanischen, der thomanischen Philosophie. Die Seele formt den Körper zum Leib. Das Lateinische hat nur ein Wort, corpus, corporis. Hic est enim corpus, sprach der Priester früher Lateinisch, da haben die Kinder gesagt, er macht hokus pokus. Hoc est enim corpus, er macht hokus pokus. Gut. Also anima forma corpus, die Seele formt den Körper. Das ist die Vorstellung, das ist jetzt der zentrale Punkt. Des von innen her sich entfaltenden Organismus. Und das steckt auch drin im Begriff der Information, den die Genetik verwendet. Früher eindimensional, die Information steckt in den Genen. Heute zweidimensional, Genetik, Epigenetik. Und ich behaupte, es fehlt eine dritte Dimension, die die beiden, Genetik, Epigenetik, im Hintergrund zusammenhält. Das ist der alte Satz von Aristoteles, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Genetik, korrigiere mich, oder wir können es gleich diskutieren, macht im Grunde was Additives. Sie sagt, hier haben wir die genetische Grundinformation, dann haben wir die epigenetische Zusatzinformation. Du hast es heute richtig auf den Punkt gebracht, beides gehört zusammen. Und die Frage ist, ob das schon reicht. Oder ob es noch eine dritte, vierte Dimension gibt, die hinter allem liegt und das Ganze im Innersten zusammenhält. Wir wissen, dass die Zelle als Ganze entscheidet, welche Gene angeschaltet und abgeschaltet werden. Und wir wissen auch, dass der gesamte Organismus dafür verantwortlich ist. Das heißt, nicht die Gene schalten sich, nicht die Epigenetik schaltet, sondern der gesamte Organismus schaltet so, dass eben die Zellen Nervenzellen werden, alles, was du gesagt hast. Und das ist der alte Begriff von Seele, eine innere Ganzheit, die die Teile im Innersten zusammenhält, so würde Goethe sagen. Und das wäre mal interessant, die Naturwissenschaftler zu fragen, ob diese philosophische Perspektive ihnen helfen könnte, diese dritte Dimension, die das Ganze zusammenhält, zu suchen. Vielleicht noch am ehesten in der Frage der Systembiologie, die die ganzen Ganzheiten erkennt, aber wir können es ja gleich diskutieren. Also das wäre für mich der zentrale Punkt, und jetzt komme ich nur noch zur Ausfaltung und dann bin ich auch bald fertig. Also hier von innen her nach außen gebaut, der Mensch und alles Lebewesen von innen nach außen in seiner Entfaltungsstruktur. Die Seele gibt es nicht, die ist kein Etwas, das ist eine Denkstruktur. Diese Philosophie müssen wir verstehen als, dass hier zwei Prinzipien zusammengedacht werden, nämlich das Prinzip der Formung, Seele, und das Prinzip der Formbarkeit, Materie. Und dafür haben wir ein sehr schönes Wort, ich will Sie nicht zu sehr quälen, Begriffe sind super intelligent, nämlich konkret. Wir sagen, das ist konkret, das Wort konkret kommt von kreskere zusammenwachsen, zusammenwachsen. Die Wirklichkeit ist aus zwei Prinzipien zusammengewachsen. Ich glaube, dass das sogar bis heute gilt, vielleicht nicht mehr in der Quantenphysik. Jeder Stuhl hat eine Form und eine Materie. Der sieht eben anders aus als ein Auto. Und das Formprinzip im Lebendigen nennt die alte Philosophie Seele. Der Löwenzahn hat ein anderes Formprinzip als das Eichhörnchen. Und das Eichhörnchen hat ein anderes Formprinzip als der Mensch. Obwohl wir genetisch ähnlich sind mit der Maus. Also jetzt kann man einen philosophischen Zugang wählen und kann sagen, wir haben ein anderes Formprinzip. Man kann epigenetisch sagen, Gene ungefähr gleich viel, aber epigenetisch viel mehr Verschaltungsmuster. Und das müsste man heute zusammenbringen. Das wäre mein Angebot an die Naturwissenschaftler, den philosophischen Zugang, der von innen nach außen denkt, zusammenzubringen mit dem naturwissenschaftlichen Zugang, der von außen nach innen denkt und versucht, von außen her die Dinge zusammenzubauen. Und das geht aber nicht, weil die Addition von 30.000 Genen macht noch keinen Organismus. Sondern der Organismus liegt als Ganzheit den 30.000 Genen zugrunde. Das heißt, hier gibt es eine dritte Dimension hinter, wenn Sie so wollen, hinter Genetik und Epigenetik, das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das hat die alte Philosophie mit Seele bezeichnet. Kurze Philosophiegeschichte, wie das weitergeht. Descartes trennt jetzt Geist und Materie, die innere Mitte geht verloren. 16. 17. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart hinein. Es entwickeln sich die Geisteswissenschaften und die Materiewissenschaften. Und wir sind heute rein, die 5 Vorträge, die Sie gehört haben, auf der Ebene der Materie geblieben, selbst wenn wir Genetik, Epigenetik schon als Ergänzung haben. Reine Materiewissenschaft. Er misst sogar mit Computersystemen und so weiter. Geisteswissenschaften vollkommen draußen. Ich glaube aber, dass wir die Fragen, die heute anstehen, ohne Geisteswissenschaften gar nicht lösen können, weil wir nur mit den Naturwissenschaften den Menschen nicht in seiner Ganzheit erfassen. Also das ist das, was ich Ihnen schon vorgeführt habe. Die Dinge sind ausgedehnt, die kann ich messen. Mein Gehirn, Gewicht, Breite, Höhe, Länge. Gedanken haben keine Länge. Was ist Wahrheit? Was ist Güte? Was ist Treue? Was ist Liebe? Gefühle kann man messen, aber nur die Außenseite. Der Gedanke hat kein Gewicht, kann ich nicht messen. Nur 2 Sätze noch zur Philosophiegeschichte, es geht dann weiter. Die Philosophie befasst sich mit dem Geist. Wir haben schon gehört vom Huber ein etwas unverständliches Zitat, deutscher Idealismus, Hegel, Phänomenologie des Geistes, Marx will das dann auf den Kopf stellen, dialektischer Materialismus, das lassen wir weg. Die Medizin sucht bis heute die Krankheitsursachen in der Materie, schon mit der schönen Ergänzung Psychologie, Psychosomatik, jetzt kommt Epigenetik dazu. Ich würde mal vermuten, das ist noch nicht einmal 50% dessen, was wir erkennen müssen, nicht einmal 50%. Weil es rein auf die Materie bezogen ist. Und dafür würde ich den Begriff der individualisierten Medizin benutzen und nicht personalisierte Medizin, weil zur Person gehört eben mehr. Das Zwischenmenschliche, das Seelische, das Spirituelle und so weiter. Also ich habe das mal genannt Materialismus, Krankheitsursache in den Genen, heute plus Epigenetik. Freud sagt dann, da ist was verloren gegangen, entdeckt die Seele neu, ich habe das schon gesagt, daraus entstehen die ganzen psychologischen Fächer mit psychosomatischer Medizin, Psychoonkologie und so weiter. Seele jetzt als das unbewusste Trieb, es über ich, nicht mehr die innere Ganzheit. Also man könnte sagen, die Psychologie ist eine Seelenlehre ohne Seele. Das wird manche etwas verwundern, vielleicht auch verletzen, aber das Eigentliche der menschlichen Seele ist seine Geistseele, sein ausgerichtet auf das Absolute, auf das Göttliche. Deswegen reden wir von der unsterblichen Seele in der platonischen Philosophie. Das hat mit dem Seelenbegriff der Psychologie gar nichts zu tun. Die Psychologie hat einen sehr reduzierten Seelenbegriff. Und meine These ist, eine gute Psychologie muss mit der Spiritualität gekoppelt werden, weil nur dann erfasse ich den ganzen Menschen. Und meine These wäre, Genetik und Epigenetik als reine naturwissenschaftliche Fächer müssten mit der Geisteswissenschaft gekoppelt werden, um den Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen. Das ist nur ein Angebot. Womit befasst sich die Psychologie? Nur ein kurzer Hinweis, habe ich schon gesagt, eine verkürzte Seelenphilosophie, auf das Gefühlsleben bezieht sie sich, auf das Erleben, die Prägung, Eltern, Über-Ich, Es-Ich und so weiter, Unbewusstes, Ängste, Verdrängte, fertig. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, das Innenleben des Menschen, da gehen wir jetzt in die Theologie und in die Spiritualität hinein. Ich habe hier mal geschrieben, die Bewegung in der Seele, was bewegt Sie jetzt? Schlafen Sie gerade, sind Sie gelangweilt, wollen Sie nach Hause, haben Sie Hunger nach einem Kaffee oder was? Der Philosoph Heidegger hat gesagt, der Mensch ist immer irgendwie gestimmt. Irgendwie ist immer etwas da. Gelangweilt, fröhlich, traurig. Und die Philosophie hat dafür einen Begriff, jedenfalls in der Philosophie des heiligen Ignatius von Loyola, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Geboren 1491, 1556 gestorben. Der spricht immer von den Bewegungen der Seele. Was bewegt mich jetzt? Was bewegt Sie? Sind Sie vielleicht traurig, wollen Sie nach Hause, sitzen Sie schon auf glühenden Kohlen und so weiter. Das lateinische Wort für bewegen heißt movere und daher sind abgeleitet 2 Begriffe, nämlich das Wort Motiv und Emotionalität. Was ist mein Motiv? Warum sind Sie hier? Hat Ihre Frau Sie geschickt oder gibt es nichts im Fernsehen oder langweilen Sie zu Hause oder interessiert Sie das? Was auch immer. Und dann gibt es einen zweiten Begriff für das Innenleben, das nennt einer der großen Philosophen das Gespür. Wenn wir 2 Begriffe haben für etwas, sind einmal 2 Dinge gemeint. Vernunft und Verstand ist was anderes. Vernunft kommt von Vernehmen, da ist die ganze Emotionalität drin. Verstand von Verstehen. Und so auch hier. Das Gefühl ist das Zwischenmenschliche, von Mensch zu Mensch. Ich freue mich, einen alten Freund wiederzusehen. Und das Gespür. Ich spüre, wenn ich so weiterlebe, scheitert mein Leben. Sagen Menschen öfter. Ich spüre das ganz genau. Wenn es so weitergeht, scheitere ich. Das eine ist nochmal das Zwischenmenschliche, das Endliche und das Gespür bezieht sich auf das Ganze des Lebens. Wenn Sie wollen, fromm auf das Göttliche. Es gibt so eine Intuition, die was mit dem Göttlichen zu tun hat. Aber ich werde es noch entfalten. Nochmal anders gesagt, die Emotionalität bezieht sich auf Mensch-Mensch-Beziehungen und das andere können sich jetzt mit verschiedenen Begriffen, die nicht identisch sind, aber um mal eine Ahnung zu geben, was ich meine, eine Intuition, ich spüre da was, bin ich stimmig in mir, habe ich meinen inneren Frieden gefunden und vieles mehr. Jetzt kommen wir zur Theologie. Das hatte ich Ihnen schon gesagt, das können wir überspringen. Was ist Theologie? Hinduismus, Buddhismus, Judentum. Nur vielleicht nochmal das zusammengefasst. Christlich heißt das Wort Logos entweder übersetzt mit Wort oder wir bleiben beim Logos. Dieser Logos wird Mensch, Inkarnation, und diesen Logos finden wir in der Natur. Die Biologie kann das erforschen. Das heißt, es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaften, Biologie und Theologie, weil der eine Logos sowohl in der Natur wirkt, als auch in mir oder in der Person Jesu Christi, wenn Sie wollen. Die Natur ist geordnet, das ist die Grundvoraussetzung überhaupt für Naturwissenschaft. Wäre sie nicht geordnet, würde sie nicht existieren. Wenn die Sonne morgen mal im Süden und mal im Westen und mal im Osten aufgeht, bricht die Welt zusammen. Wir haben schon gehört, wenn im Herzen plötzlich Zellen aus der Lunge auftauchen, ist das mit dem Leben nicht vereinbar. Metastasen, Krebserkrankung, die Ordnung geht verloren. Also die Ordnung braucht zweierlei, damit wir leben können. Und die Naturwissenschaft lebt davon, dass die Welt geordnet ist. Deswegen können Sie in China dieselbe Forschung machen wie hier und sie dann in Science und Nature publizieren. Das wäre wichtig, die Naturwissenschaftlern mal zu erklären, dass sie von Voraussetzungen ausgehen, die sie nicht eigens reflektieren, meistens jedenfalls. Gut, kommen wir gleich zum Ende. Ich rede jetzt über die Seelenlage, über die Psychologie hinaus, hineingehend in das, was wir Spiritualität nennen. Das hat mit der Neuzeit begonnen. Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders, das Subjekt kommt ins Zentrum, Ignatius von Loyola, über den rede ich gleich was. Jesuitenorden wurde gegründet, Dürer malt sein erstes Selbstporträt um 1500 und das hat sich dann fortgesetzt vom Beginn der Neuzeit in die Kantsche Philosophie, Subjektphilosophie. Früher betrachtete man die Dinge, heute betrachtet man die subjektiven Voraussetzungen dafür, dass ich die Dinge erkennen kann. Philosophisch heißt das, Kant reflektiert über die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass ich überhaupt etwas erkennen kann. Also das Subjekt kommt in das Zentrum. Und meine These ist, das wird höchste Zeit, dass das für die Theologie auch kommt. Dass wir nicht immer nur sprechen von der Gemeinschaft der Gläubigen, sondern dass der Einzelne in seiner Seele gesund werden soll, heil werden soll. Und dafür sind die ignatianischen Exerzitien da. Professor Huber hat mich gefragt, was heißt üben? Lateinisch ascein ist richtig. Und lateinisch heißt üben Exercitium, englisch exercise. Das müssen wir üben und das hat was mit Genetik und Epigenetik zu tun. Gib mir noch 2 Minuten, 3 Minuten, dann bin ich schon fertig. Die Hochschätzung des Einzelnen, mich fragen die Leute immer, was ist die Errungenschaft des Christentums? Sage ich, die Hochschätzung des Einzelnen, Menschenwürde. So haben wir unsere Krise gut bestanden, weil wir jeden Einzelnen gleich hoch einschätzen und nicht wie die Engländer, die eine Art Utilitarismus haben, sagen, naja, so ab 75, 80 gibt es keine Hüfte mehr, lassen wir erstmal ein bisschen zuwarten, wenn die Älteren sterben. Bisschen zynisch, was ich sage, aber das hängt mit dieser philosophischen Richtung zusammen, England und Amerika. Wir haben eine andere Philosophie, Zentraleuropa, Menschenwürde, die Menschenwürde ist unantastbar, der Lissabon-Vertrag wurde schon genannt, die EU-Charta. Und das möchte ich jetzt zum Schluss bringen, dass die Theologie auch lernen muss, dass es um den Einzelnen geht, es geht auch um die Gemeinschaft. Na klar, wir werden von Eltern gezeugt und gefragt, natürlich brauchen wir die Gemeinschaft, aber innerhalb der Gemeinschaft ist der Einzelne unendlich wichtig. Das wäre jetzt mein Punkt und das hat mit Genetik und Epigenetik zu tun. Was macht der Ignatius für Erfahrungen? Er liegt auf seinem Bett, sie haben ihm die Beine zerschossen. Er sagt, bringt mir Literatur, sie bringen ihm Ritterromane zu lesen. Er liest diese Ritterromane und legt sie weg und ist gelangweilt, trostlos, wie er sagt. Er sagt, bringt mir andere Bücher, sie bringen ihm Heiligenbiografien, weiß ich, Augustinus, Franz von Assisi. Er liest die Bücher, er hat Freude beim Lesen, er legt die Bücher weg und beobachtet einen kleinen Unterschied. Die Freude, die er beim Lesen hatte, blieb. Und daraus hat er seine ganzen Exerzitien aufgebaut, über 26 Jahre, wie wir heute wissen aus der Forschung. Er hat dazu zurückgegriffen auf die aristotelische Philosophie, auch auf Thomas von Aquin, und hat seine persönlichen Erfahrungen philosophisch reflektiert und daraus sein kleines Büchlein gemacht, was ich in meiner Tasche habe, das Exerzitienbuch, das Übungsbuch fürs Leben. Und worum geht es da? Und dann sehen Sie sofort den Zusammenhang zwischen Spiritualität und Genetik und Epigenetik. Es geht um Gefühlsqualitäten oder sagen wir besser Gespürsqualitäten. Er sagt, da gibt es das Positive, jetzt mache ich es kurz theologisch, überall dort, wo ich mit dem göttlichen Willen im Einklang bin, bin ich getröstet. Was ist christliche Spiritualität? Vater unser, dein Wille geschehe. Das ist nicht Fremdbestimmung, nicht etwas, was ich auf mir runterprassen lasse, sondern was ich suchen kann und in meiner Leiblichkeit erfahren kann, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Das nennt er Trost. Ich rede von Trost, ist jetzt ein bisschen fromm ausgedrückt, wenn in der Seele eine innere Bewegung sich verursacht. Bewegung, habe ich gesagt, movere, was bewegt mich, was ist mein Motiv? In welcher die Seele in Liebe zu ihrem Schöpfer zu entbrennen beginnt und demzufolge kein geschaffenes Ding mehr in sich zu lieben vermag, es sei denn im Schöpfer ihrer aller. Also ich habe in meiner Leiblichkeit ein Instrument zu erkennen, ob ich mit dem göttlichen Willen im Einklang bin. Das ist eine sehr unmittelbare, alltägliche Gotteserfahrung, wenn Sie wollen. Das können Sie alles nachlesen in dem Buch, was in zwei Wochen herauskommt. Und das Gegenteil, wenn ich da herausfalle aus dieser Einheit, Trostlosigkeit, Verfinsterung der Seele, Verwirrung in ihr, Hinneigung zu den niedrigen, erdhaften Dingen, Unruhe verschiedener Getriebenheiten, wobei sich die Seele ganz träg, laut traurig findet und wie getrennt von ihrem Schöpfer und Herrn. So was lesen Sie ähnlich in modernen Psychiatriebüchern bei Depressionen. Volkskrankheit Nummer 1, Depressionen, Burnout-Syndrom. Allein in Deutschland 14 oder ich glaube inzwischen sogar 40 Milliarden Schäden durch Frühpensionierung und Krankschreibung. Allein durch Depression und Burnout-Syndrom. Nicht jede Depression hat so einen spirituellen Hintergrund. Aber ich würde mal sagen, unsere Gesellschaft ist total entspiritualisiert. Wenn, dann gehen die Leute nach Asien, nach Indien, aber nicht ins Christentum. Und das ärgert mich so, deswegen bin ich ein bisschen aggressiv geworden mit diesem Katholischen in der ersten Diskussion gestern, weil wir eine große spirituelle Tradition haben. Und die müssten wir angesichts der Erkenntnisse von Genetik und Epigenetik anwenden, dass der Mensch in sich ein Kriterium hat, leiblich erfahrbar, durch diese beiden unterschiedlichen Begriffe gibt es noch mehr, ob er auf dem richtigen Weg ist, ob er seine innere Stimmigkeit findet, ob er seinen inneren Frieden findet, ob er ausgeglichen ist. Wir haben immer gehört von Distress, Zerrissenheit, Psychoneuroimmunologie, falsche Verschaltung, genetisch, Epigenetik. Und hier haben wir ein Instrument, ein spirituelles Instrument zu sagen, wie lebst du richtig? Wie fühlt sich das an? Wie kannst du das in deiner Emotionalität feststellen? Mit diesen beiden Begriffen. Ich sage einen kleinen Seitenhieb gegen die Pharmaindustrie und die Mediziner. Ich habe ja lange in der Apotheke gearbeitet. Der Patient kommt zum Doktor und sagt, Herr Doktor, ich kann abends so schlecht einschlafen. Habe ich ein Medikament für Sie. Und dann, Herr Doktor, kann ich morgens immer so schlecht aufstehen. Ich komme nicht so richtig in die Gänge. Habe ich ein Medikament für Sie. Und dann, Herr Doktor, das Schlimmste ist, ich bin tagsüber so unruhig. Habe ich auch ein Medikament für Sie. Anxiolytika, angstlösende Medikamente, was auch immer. Ein Rezept, 3 Psychopharmaka, 100 Euro. Was haben wir gehört? Pubertät, bitte keine Psychopharmaka. Wenn ich das hier auf die spirituelle Ebene übertrage und diesen Satz hier lese, Unruhe verschiedener Getriebenheiten. Es ginge darum, der Unruhe auf den Grund zu gehen und zu fragen, wo kommt sie her? Ich lebe falsch, muss mein Leben ändern. Nein, wir dröhnen das zu mit Medikamenten, dann kriegt der Mensch keinen Zugang mehr zu sich. Wenn Sie 20 Jahre Psychopharmaka genommen haben, ist der Zugang zu sich selbst fast ausgeschlossen. Das wäre mal interessant, zusammen mit Epigenetikern, Spiritualität. Wie kommt das? Wie kann ich das messen? Frau Mansouri hat gesagt, natürlich kann ich inzwischen auch geistige Prozesse messen. Epigenetik kann ich messen. Ich müsste mal mit Frau Singer in Berlin Kontakt aufnehmen. Epigenetik und Spiritualität. Messen. Kann man. Gut, kommen wir zum Ende, Zusammenfassung. Was braucht ein aufgeklärtes Christentum? Das habe ich Herrn Huber gesagt, wir wollten darüber ein Buch schreiben, ich habe es jetzt geschrieben schon. Das Erste ist, Religion muss vernünftig sein, wir sind eine Logos-Religion. Dazu haben wir 2 Sätze von Anselm von Canterbury. So sind unsere Universitäten entstanden. Fides querens intellectum. Der christliche Glaube sucht und schreit nach der intellektuellen Aufklärung. Fides querens intellectum. So, meine Damen und Herren, sind die Fakultäten entstanden. Bologna, Paris, 1200, weil der christliche Glaube nach Reflexion schreit. Deswegen haben wir immer noch Theologie an alten Universitäten, Fakultätsnummer 01. Heute ist wahrscheinlich Genetik 01. Haben wir abgewirtschaftet. Von 15 Fakultäten in Deutschland werden wahrscheinlich bis auf 3 alle geschlossen mit der Zeit. Und in Österreich von 4 Fakultäten 2. Das ist unsere Situation. Jetzt machen wir Ethikunterricht, die Theologie kommt gar nicht mehr vor. Abgewirtschaftet. Ich habe es mit dem Abt kurz besprochen vorhin, er sagt, ja, wir beide vielleicht nicht, aber unsere Vorfahren haben viel kaputt gemacht von einer aufgeklärten Theologie. Der 2. Satz ist noch wichtiger von Anselm von Canterbury, 12. Jahrhundert. Credo ut intelligam. Ich glaube, damit ich einsehe. Wenn ich das etwas euphorisch jetzt mal in die Runde brüllen kann, wollte ich gerade sagen. Glaube hat was mit Erkenntnis zu tun. Was haben wir den Leuten beigebracht? Sätze, Katechismussätze. Glauben bis 1965 hieß auswendig lernen der Sätze, die die katholische Kirche dir zu glauben aufgibt. Frag nicht so viel, glaub. Ich habe so zwei spirituelle Gruppen bei mir in der Gemeinde. Da höre ich das von den 40-Jährigen, nicht von den Alten, wie sie erzogen worden sind. Neugierde ist Sünde, frag nicht so viel, du stellst die Autorität der Kirche in Frage. Weiterfragen, sage ich, weiterfragen, weiterfragen. Dann kommst du auf einen letzten Grund und diesen letzten Grund nennen alle Gott, Thomas von Aquin. Credo und intelligam, ich glaube, damit ich einsehe. Die drei Gaben des Heiligen Geistes, für die noch ein bisschen aus dem Konfirmationsunterricht oder Firmenunterricht was wissen, wir haben die sieben Gaben immer aufgezählt, die sieben Gaben des Heiligen Geistes, drüber nachgedacht hat keiner, geschweige denn ernst genommen. Die erste Gabe ist Erkenntnis. Ich soll mich erkennen, ich soll die Welt erkennen, ich soll den anderen erkennen, ich soll sogar Gott erkennen. Glauben heißt erkennen. Wer das Wort Gottes nur hört und es nicht versteht, dem wird es weggenommen. Erkenntnis. Was heißt Dreifaltigkeit? Ich gehe mal so auf Empfänge zum Nunzius, kommt mir ein Botschafter entgegen, sagt, ich bin so traurig, das Christentum verdunstet so. Ich sage, Herr Botschafter, können Sie mir sagen, Dreifaltigkeit, was heißt das, wozu brauchen wir das? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, bin ja kein Theologe. Sage ich, wenn Sie es nicht wissen, wie sollen es dann Ihre Kinder wissen? Strengt euch an, setzt euch mit eurer Kultur auseinander. Hat was mit Erkenntnis zu tun. Dreifaltigkeit für die Genetik, Epigenetik. Vater, Sohn, Heiliger Geist, der Urgrund in der Schöpfung. Derselbe Grund in mir, Seelengrund, Heiliger Geist. Und derselbe Grund zwischen uns. Hegel, Einheit in Verschiedenheit. Etwas philosophischer ausgedrückt, die Identität von Identität und Differenz. Was haben wir Genetik? Einheit in Verschiedenheit. Eine Information in der Verschiedenheit von Genetik und Epigenetik. Meine Damen und Herren, Größeres kann man über die Welt gar nicht sagen, als das, was wir mit unserem Gottesbild zugrunde gelegt haben. Was haben wir daraus gemacht? Kondom und Pille und ein bisschen Sexualmoral. Es regt mich wahnsinnig auf. Heute brauchen wir die Schulterschluss mit den Naturwissenschaften. Und Huber hat es gesagt. Und der Abt hat es ja auch gesagt. Huber sagt, Kardinal König sagt, uns hört doch keiner mehr zu, uns Theologen. Ja, zu Recht. Weil wir den Leuten Formeln bringen und keine lebendige Nahrung. Bin schon wieder fertig. Also Erkenntnis, Einsicht, Unterscheidung der Geister. Was kommt aus dem göttlichen Geist, was mich vorwärts treibt? Enthusiasmus, haben wir einen tollen Begriff dafür. Hat jemand noch Griechisch gelernt von euch? Enthusiasmus, Entheos, in Gott sein. Ich bin ein enthusiastischer Forscher. Das Christentum. Kolumbus, der fährt übers Meer. Der Paulus, der reist um die ganze Welt. Und wir sitzen in unserer Pfarrgemeinderatssitzung und tun da so ein bisschen über Pille und Luftballons reden. Wo ist das Feuer unter dem Arsch? Wo ist der Spirit? Nirgends. In der Naturwissenschaft. Da forschen die Leute neugierig. Wir wissen, wie es ist. Und dann kommt der Theologe und sagt, kann ich auch noch mal was sagen? Na gut, ihr wisst, was ich meine. Ruhe verschaffen. Was haben wir gehört? Genetik, Epigenetik, Entspannung. Raus aus dem Distress. Kirche müsste ein Ort der Ruhe sein. Kontemplation, Gebet. Ihr sollt den Leuten keine Lasten auflegen. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Rhythmus finden. Nach draußen gehen, sich zurückziehen. Das Herz zieht sich zusammen und lässt wieder locker. Es zieht sich zusammen und lässt wieder locker. Sonst kann es nicht schlagen. Weiß man vom Sport. Anstrengen und wieder locker lassen. Anstrengen und wieder locker lassen. Sonst geht es nicht. Haben wir sogar auch Ora et Labora, bete und arbeite. Benediktiner, zieh dich zurück und aus dem Gebet in die Arbeit. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Erst beten und dann in die Arbeit, Montag. Sonst könnte der Mittwoch niemals der Mittwoch sein. Also Sonntag, Montag, Dienstag sind die ersten drei Tage der Woche. Dann kommt Donnerstag, Freitag, Samstag. Kann man mal drüber nachdenken. Bei Ignatius heißt das Contemplativus in Aktione, betend in der Aktion. Aus dem Gebet in die Arbeit. Ist ein Fehler drin? Gut, macht nichts. Keine Lasten offen, bin gleich fertig. Also worum geht's? Der Einzelne ist wichtig. Der Einzelne soll seinen inneren Frieden finden, sein Glück, sein Heil. Wir sollen nicht dem guten Geist folgen, wie das in der aristotelischen Philosophie heißt. Eudaimonia heißt Glück, dem guten Geist folgen. Dem Heiligen Geist folgen, dem göttlichen Geist folgen in mir. Wenn wir das tun, finden wir unseren Frieden, unseren Enthusiasmus. Wir machen aus drei Talenten sechs. Wir haben einen Eustress, wir kommen gut vorwärts. Wir finden unseren inneren Eigenstand, wir finden unseren inneren Halt. Ich würde sogar sagen, eine gute Religiosität müsste resilienzfördernd sein. Ich soll meine Identität finden, ich soll nicht zerrissen sein. Schizophrenie haben wir heute oft gehört, der Besessene von Gerasa, der hört viele Stimmen. Jesus heilt ihn, sagt, wer bist du, was ist deine Identität? Religion hat was Heilendes. Ich soll meine Berufung finden, das wäre Eustress, das macht mir Freude. Studien sagen, junge Menschen wollen nicht mehr nur so viel Geld verdienen, sie haben auch, wollen auch einen Sinn in der Arbeit finden, sie wollen Freude finden. Religion sollte Vertrauen vermitteln und nicht Angst und inneren Frieden und Trost. Und wenn ich das zusammenbinde von dem ganzen Kongress, was wir gehört haben über seelische Befindlichkeiten, über genetische Verschaltung, epigenetische Verschaltung, und das hinüberziehe über die Psychologie hinaus in die Spiritualität, dann wissen Sie, warum eine christliche Spiritualität, wenn sie richtig verstanden ist, eine heilende Botschaft ist, meine Damen und Herren. 50% des Neuen Testamentes sind Heilungsgeschichten. Meinen Sie, das ist Zufall? Wir sprechen vom Heiland. Der Heiland ist heil. Was heißt das Wort heil? Hat nichts mit Heil Hitler zu tun. Heil heißt ganz. Der Mensch soll ganz werden. Und wenn er innerlich ganz ist, bin ich fest überzeugt, das müsste man jetzt empirisch erforschen, wird auch die genetisch-epigenetische Verschaltung besser funktionieren. Ein Satz noch, weil es erwähnt wurde, Pubertät von Frau Gruber, wichtiger Umbruchspunkt. Der 12-jährige Jesus bleibt im Tempel. Er muss einen Überstieg machen, heraus aus dem Elterngehorsam, hinein in den Gehorsam Gott gegenüber. Er bleibt im Tempel. Warum? Weil nur der Gehorsam Gott gegenüber frei macht. Das ist kein zweites Über-Ich, auch falsch vermittelt worden in der Kirchengeschichte. Der göttliche Gehorsam heißt, ich höre in mich hinein, was die göttliche Stimme, mein Gewissen meinetwegen, zu mir spricht. Da muss der Überstieg stattfinden. In der Pubertät, die Hormone spielen verrückt, die Epigenetik spielt verrückt. Bestimmte Wachstumshormone, du hast es erwähnt, müssen abgeschaltet werden, sonst werden sie zu Krebsgenen. Passiert sehr viel in dieser Pubertät. Und die nächste große Phase ist die Lebensmitte, damals mit 30, heute vielleicht mit 50. Dazu gibt es zwei große Autoren, C.G. Jung hat darüber nachgedacht, hat gesagt, was der Mensch der ersten Lebenshälfte draußen fand, Beruf, Familie, muss der Mensch der zweiten Lebenshälfte drinnen finden. Und er sagt als Psychologe zwei Dinge. Wir Psychologen müssen uns heute mit Dingen befassen, die eigentlich der theologischen Fakultät zukämen, nämlich die Seelenfrage des Menschen und nicht aufs Jenseits immer vertrösten, sondern hier und jetzt. Und er sagt, ich hatte keinen Patienten jenseits der 35. Lebensjahres, dessen eigentliches Problem nicht das Problem der religiösen Einstellung gewesen wäre. Aber es muss eine richtige Religiosität geben. Es gibt auch krankmachende Religiositäten. Und dafür hat Freud auch einen Begriff geprägt, die ekklesiogene Neurose, die durch die Kirche oder andere Religionsgemeinschaften ausgelöste Neurose. Also, ich glaube, hier gibt es noch viel zu tun. Genetik, Epigenetik, das Ganze dahinter, das Ganze im Menschen ausgerichtet auf das Ganze des Göttlichen, und das kann er leibhaft erfahren. Und wenn Sie jetzt ganz verzweifelt sind, trinken Sie nicht zu viel Wein heute Abend. Vielen Dank.